Ich finde an meinem Dorf schön, dass man halt hier einen Spielplatz hat und ich muss nicht so lange zur Schule gehen. Ich muss halt nicht mit dem Bus fahren, sondern ich kann einfach nur über die Brücke gehen und dann bin ich da.
Ich finde es sehr schön an dem Dorf, dass sich jeder halt kennt und dass sich halt jeder morgens grüßen und unterhalten.
Also ist sehr viel Wiese, ganz viele Felder, viele Bäume. Dann gibt es hier noch ein paar Wälder. Und ja, hier wohnen halt auch Leute, aber nicht mehr so viele.
Ja, ich denke schon oft drüber nach, wie das dann so wird.
Also alle eigentlich wollen wir hier bleiben, in Kallenberg. Wir wollen nicht umsiedeln. Hier ist es schön genug. Uns hat keiner gefragt, haben die einfach so gemacht. Nur weil hier Braunkohle ist, haben die das gemacht.
Das große Loch kommt immer näher. Eine Radiogeschichte über ein Dorf, das bald verschwindet. Von Verena Specks-Ludwig.
Wenn wir über Verschwinden reden, dann meinen wir nicht, sich in Luft auflösen oder weggezaubert werden. Gemeint ist wegbaggern. Das Dorf, in dem die Kinder leben, die ihr gerade gehört habt, es heißt Kallenberg. Ihr werdet es in dieser Radiogeschichte gut kennenlernen. Es liegt im Rheinland zwischen Erkelenz und Mönchengladbach, ganz nah an dem großen Braunkohletagebau Garzweiler. Der Tagebau mit seinen Baggern und Kohleförderbändern soll weiter wandern. An einem Ende wird weiter gegraben, an einem anderen Ende, da wird wieder zugefüllt. So wandert dieses riesige Loch durch die Landschaft. Und deshalb muss das Dorf Kallenberg und noch einige andere Dörfer drumherum weg. Die Menschen müssen woanders hinziehen. 8 Kilometer weiter wird eine neue Siedlung gebaut für die rund 800 Bewohner. Neu-Kallenberg. Das alte Dorf wird abgerissen. Wie das aussieht, wenn ein Dorf komplett verschwindet, das kann man sich ein paar Kilometer entfernt von Kallenberg angucken, nämlich da, wo früher mal das Dorf Immerath stand. Dieser Bagger, der reißt eines der letzten Gebäude von Immerath ab. Die Kirche St. Lambertus. Vom Rest des Dorfes sind nur noch eine Handvoll Häuser übrig. Es ist der 8. Januar 2018 und ich bin hierher gekommen, weil ich Immerath gut kenne. Ich habe hier nie gewohnt, aber ich bin ganz in der Nähe aufgewachsen. Und ich bin sogar in dem kleinen Krankenhaus geboren, das es in Immerath mal gegeben hat. Ich bin hier, weil ich mir das so überhaupt nicht vorstellen kann, dass es diesen Ort nicht mehr geben soll. Durch den bin ich mit Freunden gelaufen. Da gab es einen Bäcker mit unglaublich leckerer Eistorte und eben diese Kirche. Von den Leuten hier wurde sie auch ihr Dom genannt, weil sie zwei Türme hatte, genau wie der Kölner Dom. Über 120 Jahre hat diese Kirche hier gestanden. Weniger als einen Tag dauert es jetzt, sie abzureißen. Außer mir sind an diesem kalten Januartag Demonstranten hier, die den Bagger aufhalten wollen. Einige hatten sich vorher sogar an die Fassade der Kirche und an ein Baggerrad gekettet. Andere halten Plakate hoch und rufen Kohlestopp. Denn was hier passiert, das passiert nicht aus Zerstörungswut. Es passiert wegen der Braunkohle, die unter der Erde liegt. Die wird ausgegraben, um Strom draus zu machen. Strom, den wir alle verbrauchen. Für die Lampe an der Decke, für unsere Handys, Kühlschränke, Computer. Für fast alles eben, was wir so benutzen, Tag für Tag. Und die Leute, die hier demonstrieren, die finden, es reicht mit der Kohle. Sie sagen, wir können unseren Strom inzwischen gut aus Wind oder Sonne zum Beispiel gewinnen.
Ich bin Annike Peters und Energieexpertin bei Greenpeace. Wir finden, es darf nicht sein, dass ganze Dörfer inklusive Kirchen, aber auch schöne Natur wie der Hambacher Forst, der hier um die Ecke ist, dem klimaschädlichsten aller Energieträger, nämlich der Braunkohle, geopfert werden. Die erneuerbaren Energien sind die Zukunft und deshalb muss dieser Irrsinn endlich stoppen.
Annike Peters und viele andere sind schon die halbe Nacht hier, weil sie mit ihren Demos darauf aufmerksam machen wollen, dass das Verbrennen von Kohle unserem Klima schadet.
Man kann unterschiedlicher Meinung über die Braunkohle sein, das wissen wir. Jeder hat das Recht zu demonstrieren und seine Meinung zu sagen, das ist gar keine Frage.
Das ist Guido Steffen. Er ist beim Abriss der Immerather Kirche dabei, weil er für den Energiekonzern RWE arbeitet, als Pressesprecher. RWE ist die Firma, die die Braunkohle hier aus der Erde holt, Strom daraus macht und ihn verkauft. Viele tausend Menschen arbeiten bei RWE im Tagebau und in den Kraftwerken. RWE darf die Menschen und Dörfer umsiedeln, weil die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, unsere Politiker, ihnen dazu das Recht erteilt haben. Guido Steffen von RWE hat zu der Braunkohle eine andere Meinung als Annike Peters von Greenpeace.
Es ist aus unserer Sicht schlicht ein Märchen, dass man sofort aus der Braunkohle aussteigen kann. Die erneuerbaren Energien sind zwar schon weit vorangeschritten, also Wind, Solarenergie und Biomasse. Aber sie schwanken stark aus natürlichen Gründen. Es wird nun mal nachts dunkel und manchmal weht der Wind nicht. Dann können diese Energieträger nicht liefern. Dann ist es gut, wenn wir andere Energieträger wie die Kohle oder das Erdgas haben, um Strom zu erzeugen. Wir glauben, dass man die Kohle noch einige Jahrzehnte zur Stromerzeugung braucht, wenn auch in abnehmendem Maße, letztlich auch zugunsten des Klimaschutzes.
Okay. Der Stromkonzern RWE sagt also, es ist ein Märchen, dass wir die Kohle gar nicht mehr brauchen. Bald sei das so, aber jetzt eben noch nicht. Irrsinn, sagt Annike Peters von Greenpeace. Aber was stimmt denn jetzt? Brauchen wir immer noch Kohle, weil uns sonst der Strom ausgeht? Oder ist das Irrsinn, weil wir dafür Dörfer wegbaggern und unsere Umwelt damit kaputt machen? Ich merke, dass ich das an diesem Tag nicht klären kann, auch nicht hier. Die meisten Menschen um mich herum sehen vor allem traurig aus. So wie Ingo. Er hat sich heute extra von der Arbeit freigenommen, weil die Kirche abgerissen wird. Er wohnt im Nachbarort.
Ich komme aus Keimberg und das ist praktisch der nächste Ort, der dem Tagebau weichen muss. Und jetzt sieht man ja praktisch schon im Vorfeld, wie es uns mal ergehen wird. Und das tut ein bisschen, das tut sehr weh.
Ich verabschiede mich von Immerath. Auf dem Weg nach Hause mache ich einen Umweg und fahre durch den Nachbarort Keinberg. Keinberg ist ein hübsches altes Dorf mit einer Kirche, einer Wasserburg, mit Wald drumherum, Sportplatz und einer Grundschule. Die Gemeinschaftsgrundschule Keinberg ist die letzte Grundschule hier am Rand des Braunkohletagebaus Garzweiler. Ich will wissen, wie es für die Kinder hier ist, neben so einem Loch zu wohnen, das langsam immer näher kommt. Also rufe ich die Schulleiterin an, um mich zu verabreden. Eine Woche später dann komme ich das erste Mal in die Grundschule Keinberg. Das ist so ein flaches, langgezogenes Backsteingebäude aus den 60er Jahren. Die Wände draußen am Schulhof sind bunt angemalt. Ich treffe mich mit der Klasse 4. Ein paar der Kinder habt ihr am Anfang schon gehört. Beim ersten Treffen erzählen mir Helena, Arne, Janne, Simon, Valerie und all die anderen, was sie an ihrem Dorf alles so mögen.
Man kann hier gut spielen, wegen dem Ascheplatz, Schulhof, Spielplatz.
Die Nias fließt auch beim Spielplatz lang. Da ist halt eine Brücke. Das ist eigentlich gar kein richtiger Fluss, sondern eher so ein Bach. Da sind auch Tiere drin, zum Beispiel Frösche.
Ja, dann gehen wir hier öfters mal baden. Auch im Sommer machen wir das dann. Spritzen wir uns nass.
Und da gibt es ganz viele Krabbeltiere, die ich eigentlich nicht so berauschend finde. Aber da kann man schön im Matsch spielen.
In Keimberg gibt es auch etwas, das nennen wir die Grube. Und da haben wir ein Baumhaus gebaut. Da habe ich auch mitgebaut. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Also es gibt ja kleine Wälder, die neben dem Spielplatz zum Beispiel sind. Die mussten ja auch ganz lange wachsen und sind auch schon ganz alt. Die sehen auch richtig schön aus.
Da gibt es ganz tolle Kletterbäume. Hier vorne in diesem kleinen Wäldchen hinterm Schulhof. Und die meisten klettern da auch gerne. Da kannst du Lana, Maike, Elina, Lynn fragen.
Im Dorf selber gibt es ganz viele Tiere. Hühner, Gänse, Esel.
Wir haben 5 Milchschafe und 3 Esel. Damit sind wir auch jeden Tag mit beschäftigt. Das ist auch sehr schön und deshalb möchten wir auch irgendwohin umziehen, wo wir auch genügend Platz für die Tiere haben.
Maike macht sich Sorgen um die Tiere bei der Umsiedlung, um ihre Nutztiere. Die dürfen nämlich nicht mit nach Neukeinberg ziehen, weil das eine reine Wohnsiedlung wird. Bauernhöfe, von denen es hier in Altkeinberg noch einige gibt, die sind dort nicht geplant. Wer seine großen Tiere behalten will, kann nicht mit ins neue Dorf ziehen. Leonie findet das ungerecht.
Ich wohne auch in so einem alten Bauernhof, wo schon meine Oma als Kind drin gewohnt hat. Und ja, ich verbinde halt auch sehr viel mit diesem Haus. Wir haben jemanden, der wohnt gegenüber von uns, der ist Bauer. Der hat Kühe. Zudem gehen wir dann auch öfters im Sommer und kümmern uns um die Kälbchen, misten den Stall aus, helfen dem ein bisschen. Ich finde es dann halt doof, dass da keine großen Tiere mit umsiedeln dürfen, weil die Stadt das nicht möchte.
Ich habe auch hier meinen Hamster begraben. Der ist gestorben und dann habe ich den in Keinberg halt begraben. Und da wird einfach die ganze Erde halt weggemacht.
Direkt neben unserem Haus stehen Bäume. Da wohnen zwei Eulen drin und die haben im Herbst Babys bekommen. Und das finde ich halt blöd, dass das alles weggebaggert wird. Da müssen die halt alle weggehen.
Die Nias, also die ist dann nicht mehr da und da wohnen halt auch Tiere. Die müssen sich ja dann auch alles wieder neu suchen.
Die Keinberger Kinder machen sich wirklich Sorgen um die Tiere. Genauso viele wie um die Menschen.
Ich wohne ganz am Ende von Keinberg und da kann ich zu Fuß zum Bagger gehen. Und man sieht das auch, weil überall liegt viel Staub von den Baggern.
Bei uns ist das so, wir gucken direkt auf den Bagger und meine Oma muss jeden Tag unsere Terrasse fegen, weil überall Staub und so ist.
Hier ist ja auch das Problem, hier wohnen sehr, sehr viele alte Leute. Und das ist halt total schwer für die hier umzuziehen, weil die kommen da noch gar nicht mit zurecht.
Es sind auch schon viele Leute umgezogen. Und nachher ist man irgendwie noch die Einzigen, also im Dorf noch wohnen.
In diesem Dorf liegt eine Geschichte, weil hier war der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Hier wurde schon was zerbombt, hier wurde wieder neu aufgebaut. Ich finde es einfach schade, dass die Dörfer abbaggern, wo eine richtig große Geschichte drin liegt.
Wenn ich irgendwann mal Kinder kriegen sollte, dann kann ich denen jetzt nicht also hier zeigen, da habe ich mal gewohnt, da ist mir dies passiert, sondern dass ich denen das dann, also wenn die mal fragen, erklären muss und denen halt nicht den Ort zeigen kann.
Ich bin beeindruckt, wie viel mir die Kinder schon bei meinen ersten Besuchen anvertraut haben. Ich verabrede mich mit ihnen, beim nächsten Mal das Dorf zu erkunden. Und ich will Familien zu Hause besuchen, um zu erfahren, wie Eltern und Kinder so eine Umsiedlung planen. Gar nicht weit weg von der Grundschule bin ich dazu mit Familie Schiffer und Familie Geisinger verabredet. Sie sind Nachbarn in einer ruhigen Wohnstraße, die in einer Sackgasse mit Spielwiese endet, die Sandkaul.
Das schmeckt eigentlich noch mit am besten so.
Bens Papa hat Pizza und Brötchen für alle gemacht.
Mama und Papa reden, also seit wir das Haus haben, reden die da nicht mehr drüber, aber sonst immer. Immer haben die darüber dann geredet. Alle eigentlich wollen wir hier bleiben, in Keinberg. Wir wollen nicht umsiedeln.
Ben ist 9 und geht in die 3. Klasse hier in die Keinberger Grundschule. Seine Schwester Lisa geht hier in den Kindergarten. Ein neues Haus hat die Familie noch nicht. Aber immerhin, und das meint Ben, haben sie schon ein Grundstück gefunden in Neukeinberg. Seine Mutter Sandra erklärt, wie das abläuft.
Theoretisch können wir mit aussuchen, wo es hingehen soll, wenn unser Ort umgesiedelt wird. Haben dann auch diverse Vergünstigungen, wenn wir damit hingehen, was halt von RWE dann auch mit übernommen wird an Kosten. Wir können aber auch ganz frei sagen, nee, wir gehen jetzt ganz woanders hin, in eine ganz andere Stadt. Oder wir kaufen uns schon ein Haus, was schon steht. Dann fallen allerdings auch ein paar Sachen weg. Und dann fangen wir da natürlich ganz neu an. Und dann muss man halt gucken, wenn man sagt, man geht mit, dann sucht man sich ein Grundstück aus. Ein Grundstücksplan, den kriegt man allerdings vorgegeben. Dann sagt man, ich hätte jetzt gern Grundstück Nummer 1, 2, 3. Und wenn man Glück hat, dann ist man der Einzige auf dem Grundstück. Wenn man aber Pech hat, dann sind da mehrere.
Das hat immer genervt, weil die fast jeden Tag darüber gesprochen haben. Da hatten die für uns fast nie Zeit. Am Wochenende, da haben die was mit uns gemacht. Also meistens haben die darüber gesprochen.
Das ist für die Familie schon stressig. Also unsere Kinder hat das schon immer sehr genervt, wenn wir darüber gesprochen haben. Und immer wieder, immer wieder. Und man hört auch so von anderen, wo man vielleicht eine gute Nachbarschaft hat, die aber dann zufällig das gleiche Grundstück wollen, dass die sich dann auch ein bisschen in die Haare bekommen haben. Das ist dann natürlich nicht so schön.
Mit ihren Nachbarn ist das zum Glück nicht passiert. Aber die Schiffers sind auch noch nicht so weit mit der Entscheidung, erzählt mir Fiona.
Wir haben ein Grundstück vorgemerkt, aber wir haben es noch nicht gekauft. Und im Sommer kommt auch so einer, der begutachtet unser Haus.
Fiona ist 10. Sie war auch auf der Kainberger Grundschule und geht jetzt in Erkelenz aufs Gymnasium. Fionas Mama Silke erklärt, dass man sich als erstes um einen Termin mit einem Gutachter kümmern muss.
Ich schiebe immer alles gerne auf die lange Bahn. Also war dann echt geschockt, als die meisten dann schon sagten, sie hätten alle schon einen Gutachter oder er war schon da und wir haben noch gar nichts gemacht. Dann bin ich auch ein bisschen nervös so geworden. Ja.
Der Gutachter schreibt auf, was Haus und Garten wert sind. Danach entscheidet sich, wie viel Geld RWE den Familien für ihr Zuhause bezahlt.
Also es beschäftigt einen schon immer unterbewusst. Es ist immer im Hintergrund, schlummert es immer und es ist nicht so einfach alles, ja.
Ja, ich denke schon oft drüber nach, wie das dann so wird. Und was wir bestimmt nicht in unserem Garten haben werden, ein Riesenkirschbaum. Meine Freundin hat erzählt, dass die dieses Jahr an Weihnachten dann auch schon im neuen Haus sind. Und das finde ich dann ein bisschen erschreckend, weil wir dann hier ja noch wohnen, aber die dann nicht mehr. Oma und Opa aus Kainberg, für die ist das, glaube ich, auch sehr schwer, weil die hier auch groß geworden sind.
Wie sprechen die darüber?
Also nicht sehr viel. Eher nur, wenn Erwachsene da sind, mit uns eigentlich gar nicht. Und für mich ist das so, ich will das meistens einfach nur vergessen.
Kannst du dich erinnern, wann du das zum ersten Mal so richtig mitbekommen hast, dass das nicht für immer euer Zuhause hier bleibt, Kainberg?
Ich glaube, da war ich 7 oder 8. Ich glaube, Mama und Papa haben mir das auch ein bisschen erklärt und in der Schule hatten wir Thema Strom, dann haben wir da auch drüber geredet. Das fand ich sehr traurig, weil wir da halt drüber gesprochen haben, auch über Umsiedlung, Umzug.
Viele Familien ziehen um, wegen der Arbeit, der Schule, der Verwandtschaft oder einfach vielleicht, weil sie sich einen neuen, schöneren Ort ausgesucht haben. Die Familien hier in Kainberg haben es sich nicht ausgesucht. Sie müssen wegen der Braunkohle. Und das fühlt sich für Fiona falsch an.
Warum kann nicht jeder ein Windrad auf seinem Dach haben? Dann hat man auch genug Strom. Und mit Solaranlagen und sowas. Eigentlich würde ich sagen, wir brauchen gar nicht umziehen. Ich würde am liebsten hier bleiben.
Ich möchte auch gern hier bleiben und ich komme im Sommer in die Schule, aber ich komme noch hier in die Schule. Ich habe auch schon einen Toni, der blinkt mit Delfin.
Das ist Fionas Schwester Tabea. Sie ist 6 Jahre alt. Im Sommer 2018 kann die Kainberger Grundschule noch einmal mit einer ersten Klasse starten, weil sich genug Kinder angemeldet haben. Je nachdem, wie schnell die Familien mit kleineren Kindern hier wegziehen, wird das vielleicht die letzte Einschulung in Kainberg sein. In Neukainberg wird es keine Grundschule geben. Der neue Ort liegt wie ein Wohngebiet direkt neben der Stadt Erkelenz. Die Kinder müssen dann dort in die Grundschule. Ich verabrede mit Fiona und den anderen, dass wir uns nach Karneval wieder treffen. Bis dahin ist sie nämlich ziemlich beschäftigt als Prinzessin in ihrem Karnevalsverein.
Wir sind die Kainberger Grubenrandpiraten.
Grubenrandpiraten? Das klingt für mich so, als hätte das auch wieder was mit dem Braunkohleloch zu tun.
Ich weiß es nicht genau, aber ich denke, weil wir ja abgebaggert werden, weil wir am Tagebau sind.
Und ist der Karnevalsverein, ist das was Wichtiges hier im Ort?
Nicht für alle, aber für mich schon, das gehört mit dazu. Piraten wild und frei, das ist unser Einmarsch, wenn wir irgendwo zu Besuch sind.
Ich treffe Fiona Ende Februar wieder, als Karneval gerade vorbei ist.
Ich glaube, das Schönste war die Sitzung und unser Veilchendienstagszug. Das war ziemlich witzig bei uns. Und zwar waren da welche, die als Prinzenrolle verkleidet waren. Ich bin aber als Prinzessin gegangen. Ein schwarzes Kleid, das glitzert, mit einer Krone mit Piratenköpfen drauf. Ich hatte so ein Zepter aus einer Spülbürste mit einer Augenklappe aufgemalt.
In der Zwischenzeit war auch schon eine Gutachterin da, um das Haus zu vermessen.
Wir mussten Zimmer aufräumen, sehr gründlich. Das machen wir ja nicht so gerne.
Okay, was kommt jetzt als nächstes?
Jetzt kommt auch noch mal jemand, der sich den Garten halt anguckt, was für wertvolle Bäume man im Garten hat. Und das muss auch alles noch geschätzt werden. Da wird man ja auch entschädigt für den Garten. Bei uns sind jetzt die ersten aus der Straße hier jetzt weggezogen. Da vorne steht ja der Container.
Ich habe gemerkt, dass einige weggezogen sind. Und dann bin ich auch immer ganz traurig, weil ich das schade finde.
Ich frage Fiona noch, ob sie sich denn schon Gedanken ums neue Zuhause gemacht hat, wie sie sich das vorstellt.
Also nicht so wirklich. Außer Xavier, die hat schon ein paar Pläne.
Ich weiß schon, was ich mit meinem neuen Zimmer mache. Ich wünsche mir, dass die Wände blau sind mit weißen Sternen.
Hallo, wie geht's euch? Gut.
An einem schönen Frühlingstag bin ich wieder mit den Kindern der 4. Klasse in der Kainberger Grundschule verabredet. Für heute haben wir uns einen Experten eingeladen.
Mein Name ist Hans-Josef Bisters. Ich bin Ur-Kainberger. Das heißt, ich bin in Kainberg geboren.
Das ist jetzt bei Herrn Pisters 77 Jahre her. Er ist Verwaltungsbeamter im Ruhestand, engagierter Opa und er kennt sich unglaublich gut mit der Geschichte des Dorfes aus.
Wenn ihr mal überlegt, dass Kainberg einer der ersten Orte waren in der ganzen Region. Wie ist der Name entstanden? Nicht? Das ist also praktisch eine Burg gewesen früher. Das hieß früher Kainburg, aber nicht mit K am Anfang, sondern mit C am Anfang. Kainburg. Und früher gab es eine Steinart Keil. Im Plattdeutschen sagen sie heute noch, ich werfe dir einen Keil nach, also einen Stein. Das war also eine Burg, die aus Steinen gebaut worden ist.
Herr Pisters kann erzählen wie ein Buch. Und er hat auch schon eins geschrieben, über die Vereine im Ort und über die Kainberger Kirche.
Mir ist die Kirche sehr wichtig, denn da haben sehr viele ihre Kommunion gefeiert und ich bin auch Messdiener hier.
Herr Pisters zeigt den Kindern uralte Fotos, wie früher die Dorfmitte mal aussah und von dem alten Kirchturm, der viel kürzer war als der heutige.
Da hat man damals, das müsst ihr euch mal vorstellen, da hat man den Turm oben, wo das Mauerwerk aufhörte, abgehoben, hat dann den neuen Turm gebaut und hat den Turm, so wie er jetzt da steht, wieder draufgesetzt.
Zusammen mit Herrn Pisters ziehen wir dann los ins Dorf. Die Kinder haben mir vorher alle Orte aufgeschrieben, die ihnen besonders wichtig sind. Die Niers, den Spielplatz mit den Kletterbäumen, die Kirche. Und zu allem erzählt uns Herr Pisters spannende Geschichten. Eine wichtige Station ist der Bauernhof, in dem Janne mit ihrer Familie wohnt.
Geh mal durch Tor rein, ne? Weiß die Oma Bescheid? Oder?
Das Zuhause der Familie Winzen ist ein riesiger alter Gutshof.
Es sieht fast aus, wenn man vorsteht, wie ein kleines Schloss. Ja.
Was steht dran? Sag nochmal.
Denkmal.
Also ein denkmalgeschützter Hof.
Durch ein großes braunes Holztor, bestimmt 3 Meter hoch, gehen wir hinein.
Hallo, guten Tag. Ich hatte angerufen. Ich bin die Frau Ludwig.
Jannes Mutter und ihre Oma begrüßen uns.
Schon cool, hier zu wohnen. Also im Gegensatz zu meinem Zuhause ist das hier ziemlich mega groß. Und ziemlich schade, dass das hier alles wegkommt, weil hier kannst du ja wahrscheinlich wunderschön spielen.
Mensch, das finden wir ja toll auf einem Gutshof. Trampoline, die standen natürlich früher nicht hier. Er war ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, einer der größten mit hier im ganzen Ort. Die hatten Milchkühe, die hatten Schweine, die hatten vor allen Dingen jetzt noch Pferde.
Janne, kannst du mal erzählen, in welchem Teil wohnt ihr?
Also wir wohnen in dem Teil, oben.
Riesig viel Platz habt ihr. Wie viele Leute wohnen hier, Frau Winzen?
Die Oma hauptsächlich, der gehört nämlich der Bauernhof. Wir sind zu 7, direkt nebenan, da wohnt mein Bruder noch. Ja, wie viel sind wir dann? 9, ne?
Ja.
Sind super glücklich hier und möchten hier nicht weg. Für uns ist noch alles offen, weil wir eigentlich nicht in einen neuen Ort wollten und gerne wieder so einen alten Hof hätten, aber ich kann gar nicht drüber sprechen. Weil
das fällt Ihnen schwer, ja. Das kann ich verstehen.
Klar. Wir würden Geld dafür kriegen, aber wir wollen kein Geld. Wir wollen sowas haben. Und sowas kriegt man nicht mehr. Wo die Kinder hinten rausgehen können, wo hier gespielt werden kann und alles.
Guck mal, wer hat schon so ein Zuhause, wo die ganze Schulklasse auf einmal im Hof stehen kann? Also so viel Platz wäre bei mir zu Hause nicht, dass ich die alle einladen könnte, ne?
Genau. Ja.
Dann gehen wir in die riesige alte Scheune. Durch das große Scheunentor gucken wir auf Wiesen mit Nuss- und Esskastanienbäumen. Irgendwo dahinter, gar nicht mehr weit weg, liegt der Tagebau, das große Loch.
Wenn ich morgens dieses Tor aufmache und rausgucke, letztens stand genau da hinten, konnte ich diesen Schaufelradbagger sehen. Das war ein Gefühl, nicht schön.
Wir verabschieden uns von Jannes Mutter und ziehen weiter durchs Dorf, vorbei an der Kirche, der alten Schule und dem Pfarrheim.
Wir gehen jetzt zum Haus Kallenberg, das man auch das Wasserschloss nennt. Also das sieht eher aus wie eine frühere Burg, das halt auch ganz viel mit Wasser umgeben ist. Hier sind ganz viele wunderbare Bäume, die den Himmel ein bisschen verschließen. Hier ist auch ein Feldweg, ganz viele Wiesen.
Ein sehr schöner sehr schön. Ort, ne?
Genau.
Als es noch nicht eingefriedet war, haben wir hier Schlittschuh gelaufen. Also da ist fast jeder Kallenberger in meinem Alter schon mal drin reingeplumpst, weil das Eis nicht richtig tragend war. Sind wir da so eingebrochen und dann patschnass nach Hause gekommen. Ne? Das Wasser, das ging rundum und hier war eine Zugbrücke, die aufging früher damit, also wenn Krieger kamen und da einbrechen wollten, nicht rein konnten. In fast allen Kalendern und alten Büchern findet ihr dieses Gebäude wieder.
Und dann rückt Herr Pisters noch mit einem richtigen Highlight heraus. Ein unterirdischer Geheimgang. Der soll früher als Fluchtweg bei Angriffen von der Wasserburg Haus Kallenberg bis zur Motte geführt haben. Die Motte ist ein Erdhügel in einem kleinen Waldstück am Dorfrand, einige hundert Meter weiter.
Wo verläuft der denn auch überall so durch? Wissen Sie das, der unterirdische Gang?
Ich kann euch zeigen, wo der ungefähr begonnen haben könnte. Das ist nicht mehr feststellbar jetzt im Moment. Und wie weit er geht, auch nicht mehr. Das hat man also alles geheim gehalten. Es ist eine Legende, aber er hat bestanden. Ich weiß also von Anwohnern, die hier an der Straße gewohnt haben, die gesehen haben, dass Soldaten da noch reingeschlüpft sind. Sie also als Fluchtweg benutzt haben. Er ist da und wird erst dann wieder in Erscheinung treten, wenn hier gebaggert wird.
Ich finde das so spannend, wenn man so über alte Geschichten alles hört und in so einem kleinen Dorf, dass so spannende Sachen einfach passieren. In so einem kleinen Dorf, da ahnt man das nicht. Kallenberg ist wie so ein großes Märchenbuch. Da gibt es ganz viele Geschichten. Und es ist so wie, jede Geschichte hat ein Kapitel. Und wenn es weggebaggert wird, ist es auch sozusagen zu Ende.
Oder es wird noch ein zweiter Teil geschrieben von dem großen Kallenberg-Geschichtenbuch, das Leonie sich vorstellt. Wer weiß, vielleicht spielt er ja in Neukallenberg. In dem neuen Ort, der gerade entsteht. Da will ich heute mit Fiona Tabea und ihrer Mutter hin. Denn die Familie hat sich jetzt für ein Grundstück dort entschieden.
Weißt du denn den Weg, Fiona? Fahren wir hinter der Mama her?
Ja, gut. Können wir machen. Aber den Weg kenne ich auch.
Wie weit ist es so ungefähr?
So ungefähr 7 Kilometer. Ist ja in der Nähe von Erkelenz.
Es ist Anfang Mai. Die Hauptstraße in Kallenberg ist festlich geschmückt für das Schützenfest am Wochenende mit Wimpelketten.
Und zwar blau-weiß, weil das ja unsere Kallenberger Farben sind.
Also das ist schon eine wichtige Sache, das Schützenfest hier im Ort, oder?
Ja, eines der schönsten Dinge, finde ich.
Schöner als Karneval?
Beides ist schön. Ich mache beides ungefähr gleich lang, seit dem ersten Schuljahr. Bei Karneval mittanzen und Schützenzug mitgehen.
Wir fahren raus aus dem blau-weißen Dorf und ein Stück Landstraße durch leuchtend gelb blühende Rapsfelder.
Das hier ist jetzt Kuckum, wo wir jetzt durchfahren?
Nee, das ist unterwestlich.
Ah, nee, unterwestlich.
Genau. Und wenn wir da lang fahren, da ist Kuckum. Und beides wird aber auch abgebaggert. Und da wäre jetzt Berberwand. Wird auch
weggebaggert.
Ja.
Wir lassen die kleinen Dörfer hinter uns liegen und kommen in ein paar Kilometern zu dem Baugebiet direkt neben der Stadt Erkelenz, wo 4 umgesiedelte Orte neu entstehen. Zuerst fahren wir durch Neuborschemich, auch ein umgesiedeltes Dorf. Es lag früher direkt neben Kallenberg, auf der anderen Seite der Autobahn, da wo jetzt schon der Braunkohletagebau ist. Borschemich alt ist schon seit längerem im großen Loch verschwunden. Das neue Borschemich wurde hierhin gebaut.
Oh, das sieht erstmal von hier aus gesehen gar nicht so schlecht aus, ne? Wie ein großes Neubaugebiet, oder?
Ja.
Was mir jetzt auffällt, ist natürlich, dass das anders als in eurem Dorf jetzt, stehen da natürlich keine großen Bäume dazwischen. Ne? Das ist ja quasi, das war vorher mal ein Feld und da ist halt jetzt ein Dorf drauf gebaut.
Ja, das ist so.
Hier fahren wir jetzt erstmal in so ein richtiges Baugebiet rein. Hier steht noch nicht viel.
Doch, hier haben wir einen Fahrradweg. Bürgersteig kann man das ja nicht nennen, weil hier ist ja wieder nichts. Hier sind überall Straßenschilder. Und dann steht bei den Straßennamen bei den meisten immer noch neu hinter. Zum Beispiel bei uns ist das so, wir wohnen dann an der Anlage neu.
Weil die Straßennamen schon mitgenommen werden, auch im umgesiedelten Ort, ne?
Ja, und da wohnen schon welche.
Aha.
Das soll mal unsere Straße werden.
Ja, pass auf, hier parken wir jetzt mal.
Ja.
So.
Das ist unser Grund.
Wow, hier fegt der Wind ganz schön übers Feld. Kein Wunder, es stehen ja auch noch kaum Häuser hier und auch noch keine Bäume als Schutz. Fionas kleine Schwester Tabea und Mama Silke sind schon da.
So, also, und hier wird euer Haus stehen, neben diesem, was jetzt schon fertig ist.
Wir wohnen nah am Feld, sehr, sehr nah. Und hier hört man nicht so gut die Autobahn wie zu Hause, wo wir jetzt wohnen, in der Sandkaue.
Auf jeden Fall. Hört man ziemlich viele Vögel. Ja, bin ich auch ganz positiv überrascht. Gefällt mir sehr gut.
Sollen wir auch mal ein bisschen gucken gehen?
Habt ihr Lust?
Ja.
Habt ihr Lena Zeit?
Ja.
Außenrum haben die auch schon Bäume gepflanzt von der Stadt. Das wollten wir gerne, dass wir viel Grün haben, wie im alten Ort. Und dann haben die rechtzeitig schon angefangen, Bäume zu bepflanzen.
Das ist ja auch gut, weil die sind jetzt noch relativ klein. Mhm. Die müssen schon noch ein bisschen wachsen, genau, ne?
Also hier ist jetzt wieder Vollbetrieb an einer Baustelle.
Dein Schulweg, wie wäre der dann in Zukunft so?
Ich denke, ich müsste dann über Borsche mich fahren mit dem Fahrrad. Viertelstunde, 20 Minuten. Würde ich auch
sagen. Wir rechnen aus, dass Fiona morgens dann mindestens eine Dreiviertelstunde länger schlafen kann. Und je nachdem, wo sie mit dem Rad langfährt, käme sie auch bei ihren alten Nachbarn Ben und Lisa vorbei. Die Geisingers werden in Zukunft nämlich nicht mehr direkt nebenan wohnen.
Also kann man sich irgendwie schwer vorstellen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, in, keine Ahnung, 5 Jahren, da bist du dann
15,
hier vorbeilaufen, dass dann hier eine Kirche steht und eine Mehrzweckhalle.
Ja.
Und für dich das dann vielleicht ganz normal sein wird.
Ja. Noch ist es unvorstellbar. Irgendwann ist es normal. Dann ist es zu Hause. Jetzt ist das für mich noch nicht so zu Hause. Man muss sich erstmal dran gewöhnen.
Ja, wenn man jeden Tag hier hinkommt, ja, dann gewöhnt man sich langsam daran. Das ist mein Zuhause. Ja, hier wohne ich. Ich bin hier für immer.
Bei einem unserer Treffen frage ich die Kinder der Kainberger Grundschule, ob sie mit mir auch zu RWE fahren wollen, zum Braunkohletagebau, um sich das mal anzuschauen. Von der Schulleiterin weiß ich, dass frühere Klassen das manchmal gemacht haben.
Lieber nicht. Wenn wir da jetzt hinfahren, erinnert das ja nur mehr daran, dass das alles ein Loch sein wird. Da wird das alles erklärt und das möchte ich halt nicht erklärt bekommen.
Die wollen uns eben überzeugen davon, dass das alles gut ist und dass das alles gut gemacht wird und dass wir eben was Neues, Besseres bekommen, obwohl das hier unser Zuhause ist. Das ist das Beste, was wir haben können.
Ich möchte auch nicht dahin, das Loch zu sehen und zu hören, dass das alles bald mein Zuhause, dass das alles bald weggehen wird und ich das nie wiedersehen werde.
Es scheint, je näher das Loch kommt, umso weniger wollen die Kinder und auch ihre Eltern damit zu tun haben. Fiona geht es übrigens genauso.
Und bist du schon mal an dem großen Loch eigentlich gewesen, an dem Aussichtspunkt?
Schon öfters. Das finde ich immer ganz schrecklich, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es irgendwann auch so aussieht hier. Das sieht dann ja irgendwann auch so aus und das ist dann halt schrecklich, weil es dann einfach nur ein Riesenloch ist. Einmal sind wir da mit einer Arbeitskollegin von Mama gewesen und dann wollte ich da gar nicht hin. Ich wollte einfach nur im Auto sitzen bleiben.
Hallo.
Klamotte. Ja, hier ist so ein kleiner Fluss. Wenn man hier hingeht, finde ich, ist man einfach fröhlich. Dann sieht man einfach so, man ist ja froh, dass man in der Natur ist. Und dann ist man einfach so fröhlich, ja.
Im Juni bin ich mit den Grundschulkindern in der Kainberger Motte verabredet. Das hat nichts mit dem flatternden Insekt zu tun, sondern es ist ein kleines Waldstück, wo mal eine mittelalterliche Siedlung war. Ein künstlicher Erdhügel mit einem Wassergraben drumherum. Davon ist nicht mehr viel zu sehen, aber die Motte ist so etwas wie ein natürlicher Abenteuerspielplatz.
Alles ist sehr grün und es kommen immer kleine Sonnenschlitze durch. Das Wasser ist sehr schmutzig, aber die Tiere fühlen sich hier sehr wohl. Und man sieht auch sehr oft hier Frösche, die hier rumhüpfen und schwimmen und Enten.
Hierher haben wir uns jemanden eingeladen, der uns ganz viele Fragen beantworten kann.
Dirk Jansen, Geschäftsführer des Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland in Nordrhein-Westfalen. Kennt ihr den BUND? Ihr kennt den schon. Ja? Also wir sind ja der größte Natur- und Umweltschutzverein Deutschlands. Und momentan kämpfen wir gerade dafür, dass diese Tagebaue weiter verkleinert werden, sodass hier diese uralten Dörfer wie Kainberg und Co. vielleicht doch nicht abgebaggert werden müssen. Und wir kämpfen gegen den Tagebau Hambach und für den Erhalt des dortigen Hambacher Waldes. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt. Ein ganz, ganz riesengroßer noch uralter Wald, der ein bisschen weiter südlich von hier dann auch vom Tagebau vollständig vernichtet werden soll. Das ist so das, was ich mache. Und freue mich natürlich, dass ihr wahrscheinlich schon ganz, ganz viele Fragen habt. Und vielleicht kann ich die auch beantworten.
Also brauchen wir die Braunkohle eigentlich so richtig?
Brauchen wir nicht mehr. Aber das war mal anders. Also hier wird ja schon seit sehr langer Zeit Braunkohle gefördert. Schon seit ungefähr 150 Jahren. Und damals war das halt hier der einzige heimische Energieträger, den wir hatten. Wir hatten die Steinkohle und wir haben die Braunkohle. Und mittlerweile ist es in der Tat so, wir haben einen immer höheren Anteil erneuerbarer Energien, die unsere Elektrizität abdecken. Momentan sind wir schon bei etwa 38% der Stromerzeugung. Und für die nächsten Jahre sind da ganz starke Steigerungen und der Ausbau von Windrädern, Nutzung der Sonnenenergie geplant. Deswegen brauchen wir diese Braunkohle nicht mehr. Im Gegenteil, wir haben viel zu viel davon. Und wenn wir die Braunkohlenkraftwerke, die ihr ja hier am Horizont dann immer so rauchen seht, wenn wir die abschalten würden innerhalb der nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre, es wird keinerlei Auswirkungen haben auf die Energieversorgung in Nordrhein-Westfalen. Also bei euch, ihr könntet weiterhin Licht haben, ihr hättet weiterhin Elektrizität für eure Kühlschränke. Also es würde noch nicht mal jemand merken. Wir sagen, der komplette Ausstieg aus Braun- und Steinkohle ist innerhalb der nächsten 12, 13, 14 Jahre möglich. Also wir können nicht von heute auf morgen alle fossilen Kraftwerke, also die fossile alte Energieträger nutzen, wie Gas, Kohle, Braunkohle abschalten, das schaffen wir nicht. Aber wir können die Braunkohle, weil die am klimaschädlichsten ist, sofort abschalten und da könnten Gaskraftwerke dann einspringen für die Übergangszeit, bis wir dann 100% erneuerbare Energien haben.
Was passiert denn mit den Tieren hier in dem Wald? Werden die dann eingefangen oder?
Mit den Vögeln hier nicht, die kann man nicht einfangen. Da ist aber das Problem, die haben dann keinen Lebensraum mehr. Ne? Also jetzt hört ihr ja, hier zwitschern ja ganz viele, die wohnen hier, die haben ihre Nester hier, die pflanzen sich hier fort. Ne? Und wenn der Wald nicht mehr da ist, dann haben die keinen Lebensraum mehr. Dann wird die Vogelbevölkerung wird dann abnehmen. Hier in der Region werden dann weniger Vögel sein. Zum Teil ist es so, dass RWE auch geschützte Tierarten umsiedelt. Ne? Zum Beispiel die Haselmaus. Habt ihr die mal gesehen, die Haselmaus? Habt ihr? Ja? Das ist so eine kleine mit so einem langen Schwänzchen, wie so ein Siebenschläfer. Ne? Die werden im Hambacher Wald werden die eingefangen und dann werden die woanders hingesetzt. Zum Teil an die Ränder von Autobahnen, in Gebüsche rein oder dergleichen mehr. Das heißt, auch deren Lebensraum geht verloren und die werden in so einen Ersatzlebensraum dann umgesiedelt, auch bei Amphibien macht man es, bei Fröschen, bei Molchen, wobei dann auch klar ist, diese Ersatzlebensräume, die sind ja ganz anders. Ne? Also du hast dann keine großen alten Wälder mehr, sondern du hast ganz junge, frisch gepflanzte Baumplantagen, sodass unterm Strich dann wir befürchten, dass viele der seltenen Arten dann einfach aussterben werden in der Region. Das gilt vor allen Dingen für Fledermäuse, die in Wäldern leben.
Dirk Jansen vom BUND beantwortet den Kindern an diesem Tag noch viele Fragen. Zu dem riesigen See, der hier mal entstehen soll, in 70 Jahren, wenn die ganze Braunkohle ausgegraben ist. zu den Friedhöfen, wo die Toten ausgegraben und umgebettet werden, zu den vielen denkmalgeschützten Bauten, die verschwinden werden. Die letzte Frage von Valerie ist vielleicht für die Kinder die wichtigste.
Wenn wir uns alle zusammentun würden und uns so einen Verband suchen würden, der so Naturschutz und so betreibt, könnten wir dann eigentlich gewinnen?
Also das ist genau der richtige Ansatz. Also je mehr Menschen sich dann politisch engagieren, ne, ob es nun in einem Umweltverband ist wie unseren oder in einer Partei oder wo auch immer, desto mehr ist natürlich garantiert, dass auch eure Meinung zählt in der Politik. Ne?
Können Kinder eigentlich auch mitmachen?
Ja, sicher. Also wir haben auch eine ganz aktive Bundjugend und wir haben Bundkindergruppen. Auch die anderen Verbände haben das. Das kann jeder. Das ist unabhängig vom Alter.
Wir haben so viele gute Erklärungen bekommen von Dirk Jansen, dass ich denke, es ist alles total klar. Die Braunkohle muss weg. Aber gleichzeitig weiß ich auch, viele Politiker sehen das anders. Oder auch die Menschen, die in den Kohlekraftwerken und Tagebauen arbeiten. Irgendwie brauche ich noch mal jemanden, der das für uns sortieren kann. Und ich habe auch eine Idee, wen ich frage.
Mein Name ist Jürgen Döschner, ich wohne in Köln, ich arbeite beim WDR und bin da der Fachmann für Energie und kriege da natürlich auch oft die Frage gestellt, wie lange brauchen wir denn eigentlich noch die Braunkohle? Und da antworte ich meist, die Frage ist eigentlich falsch gestellt, denn man muss umgekehrt fragen, wie lange verträgt eigentlich unsere Erde noch die Verbrennung dieser Braunkohle, die Müllkippe quasi, das Klima, das CO2, dieses schädliche Gas, das da bei der Verbrennung der Kohle entsteht, aufnimmt. Die Müllkippe Klima ist bald voll mit diesem CO2 und deshalb haben wir nicht unendlich Zeit, diese Kohle weiter zu verbrennen und das ist der Maßstab, das ist die Grenze und deshalb sagen viele, wir müssen so schnell wie möglich weg von der Kohle. Wir haben die alternative Möglichkeit, Strom zum Beispiel aus Sonne und Wind zu erzeugen. Wir haben auch die Möglichkeit, die Menschen, die dort jetzt noch beschäftigt sind, woanders unterzubringen. Teilweise gehen die in Rente, teilweise können wir neue Arbeitsplätze schaffen. Wir produzieren sowieso heute schon viel zu viel Strom, den verkaufen wir ins Ausland. Und deshalb kann man eigentlich viel schneller aus der Kohle heraus, als manche, die dort jetzt noch beschäftigt sind oder damit ihr Geld verdienen, das sagen.
Im Oktober wollen sich Braunkohlegegner zu einem Spaziergang durch Kainberg treffen. Ich habe mich an dem Tag dazu mit Fiona und ihrer Familie verabredet. Schon seit Wochen haben tausende Braunkohlegegner im Hambacher Forst demonstriert. Bei diesen Demos dort hat es leider auch Gewalt zwischen Aktivisten und der Polizei gegeben. Die meisten Leute sind dort aber zum friedlichen Protest hingegangen. Dazu gibt es die sogenannten Waldspaziergänge. Und heute gibt es einen Dorfspaziergang in Kainberg. Ich gehe zusammen mit Fiona und ihrer Familie zum Treffpunkt. Der ist unter den alten Bäumen vor der Wasserburg Haus Kainberg.
Also hier sind sehr viele Leute. Das sind Leute aus Kainberg. Leute vom Fernsehen, denke ich mal. Da vorne sehe ich noch mehr Leute mit Mikrofonen. Und ja, viele Leute kommen auch, weil die gegen Braunkohle sind. Die haben Fahnen, Plakate, wo überall draufsteht, stoppt Braunkohle.
Wie findest du das jetzt, dass jetzt heute hier so viel los ist?
Ganz cool, dass die Leute sich auch im Dorf angucken, was vorher ja eigentlich nicht so war. Ich finde gut, dass sich mehr Leute dafür interessieren, weil ja vorher hat sich fast keiner dafür interessiert, hatte ich das Gefühl.
Es sind über 800 Menschen nach Kainberg gekommen. Bevor der Spaziergang durch den Ort losgeht, werden noch ein paar Reden gehalten.
Ich habe nichts verstanden.
Zusammen mit Fiona, Tabea und ihren Eltern mische ich mich unter die Leute. Vom Opa im Rollstuhl bis zum Kleinkind im Kinderwagen sind alle Altersgruppen hier vertreten. Welchen Eindruck haben Fionas Vater Daniel und Mutter Silke?
Grundsätzlich finde ich das eigentlich eine positive Sache. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber es ist auf jeden Fall schön, dass sich viele Leute hier versammelt haben.
Also ich finde es eigentlich schön, dass viele hier hinkommen und sich das angucken und an unserem Schicksal ein bisschen teilhaben. Ja.
Zu den Rednern heute gehört auch ein Betriebsrat von RWE. Der spricht für die Arbeiter. Er sagt, dass viele seiner Kollegen ihren Job verlieren, wenn RWE aufhört, Braunkohle zu fördern. Viele hier denken dazu, dass die Konzernchefs und die Politiker sich schon längst um neue Arbeitsplätze hätten kümmern müssen. Trotzdem ist es wichtig, dass jeder seinen Standpunkt vertreten kann und ihm auch zugehört wird.
Jetzt wäre es aber mal Zeit, dass es losgeht, oder?
Ja.
Wir auch für.
Der Spaziergang geht vorbei an Haus Kainberg. An Pferdewiesen entlang, über die Dorfstraße, vorbei an Jannes Hof, den wir mit der Klasse besucht haben, bis zur Kirche. Dort unterhalten wir uns mit einer Familie. Die ist hier, um die Oma zu begleiten. Sie kommt aus dem Nachbarort Unterwestrich, der auch umgesiedelt werden soll.
Früher bin ich mit meiner Oma oft hier durchgelaufen und das weckt dann schon Kindheitserinnerungen. Aber ich war jetzt auch schon lange nicht mehr hier, aber es ist dann schön, das trotzdem nochmal zu sehen.
Wir sind so kurz vor dem Kohleausstieg, aber wir wollen wenigstens die Scholle retten, wenn auch die Umsiedlung nicht mehr zu stoppen ist. Denn hier ist einfach schön, um die Natur zu erhalten, dass nicht noch so kurz vorher hier weggebaggert wird und hinterher sagt man, das wäre nicht mehr nötig gewesen. Das ist alles, was wir Alten für die Jungen noch tun können.
Als die Menschenmenge noch weiter zieht Richtung Waldrand und Motte, da biegen Fiona, ihre Familie und ich beim Haus Kainberg wieder ab. Da, wo wir gestartet sind, unter den Bäumen auf dem bunten Herbstlaub, da steht jetzt ein weißer Konzertflügel. Der war eben noch nicht da.
Da ist halt ein Mann, der spielt mitten hier auf der Wiese, wo wir eben angefangen haben zu laufen, Klavier. Ja.
Aber hat was hier mitten auf der Wiese, die Blätter fallen runter. Bewegt irgendwie.
Ja, das ist irgendwie schön.
Ja.
Glaubst du, der ist jetzt auch heute wegen des Waldspaziergangs hergekommen?
Ich weiß nicht, warum der sonst hier ist. Ich denke schon, dass es mit dem Spaziergang zu tun hat.
Fiona und ich gehen rüber zu dem Mann am Flügel. Er heißt Rainer Weiß und er ist Konzertpianist aus Köln.
Warum sind Sie hier?
Ja, weil ich denke mal, jeder tut so was, was er beitragen kann. Wenn es darum geht, irgendwo eine Idee durchzusetzen, dann reicht es nicht, wenn einer alleine das macht, sondern wenn das ganz viele, viele machen. Ja? Zum Beispiel, man nimmt ein Streichholz, das zerbrichst du. Dann nimmst du zwei Streichhölzer, legst übereinander und zerbrichst du das. Dann nimmst du fünf oder sechs. Spätestens beim sechsten Streichholz kriegst du das nicht mehr zerbrochen. Das geht nicht mehr. Das ist dann so stabil geworden. Und so zeigt sich das, wenn man eine Kraft hat, die gemeinsam ist, da kann man also ein ganzes Auto mit in die Luft heben. Alleine schafft man gar nichts. Der eine, der malt eine Fahne, der nächste, der hat ein tolles Gedicht oder schreibt vielleicht sogar ein Lied. Und ich komme hier mit dem Flügel hier hin.
Ich frage Fiona, ob sie damit etwas anfangen kann.
Alleine kann man nicht so viel machen. Zusammen ist man stark, da kriegt man es hin. Ich denke, doch, es ist eine gute Idee, das zu versuchen. Aber ich denke, es klappt nicht mehr, weil die Hälfte ja schon weg ist aus dem Dorf. Ja. Vielleicht dauert es noch etwas länger. Wir wissen, dass es den anderen Leuten, also nicht allen, egal ist. Es interessiert Menschen. Ja.
So, jetzt macht ihr alles mal gemeinsam auf meine Kommando lautkräftig. Hey, ganz kurz so. Hey, so Achtung und
hey.
Genau, das war gut. Und zwar, das ist jetzt Mozart. Achtung,
hey.
Das war Das große Loch kommt immer näher.
Hey.
Eine Radiogeschichte von Verena Specks-Ludwig.
Hey.
Über ein Dorf, das bald verschwindet.
Hey.
Jawohl.
Oder vielleicht doch nicht.
Ich lasse das nicht einfach da so stehen. Ich mache auf jeden Fall weiter und ich lasse das nicht zu. Das ist mein Zuhause und ich habe keine Lust umzuziehen.
Regie Verena Specks-Ludwig. Technische Realisation Jens Buchheister. Redaktion Dorothee Schwab. eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.